Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Personalabbau geht oft mit einer Massenentlassung einher. Die Folgen eines fehlerhaften Konsultations- und Anzeigeverfahrens können erheblich sein. In unserem Training erfahren Sie, wie Sie Personalabbaumaßnahmen rechtssicher durchführen. Dabei legt das Training seinen besonderen Schwerpunkt darauf, die in der Praxis am häufigsten auftretenden Unsicherheitsfaktoren und Fehler zu beleuchten und Ihnen Tipps und Tricks zu vermitteln, um diese zu vermeiden. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt nach einer sehr langen Sommerpause in diesem Jahr. Einsteigen wollen wir mit einem relativ spektakulären Fall. Ob er dann so spektakulär tatsächlich ist am Ende oder nicht, das werden wir gleich feststellen. Es geht um Schadensersatz und die Verurteilung zur Entschuldigung. Nach einer Kündigung erstreitet ein Jurastudent rund 100.000 Euro beim LAG München. In diesem Rechtsstreit stecken einige ungewöhnliche Fragestellungen und Lösungen, die aufhorchen lassen. Neu ist insbesondere die Verurteilung zur schriftlichen Entschuldigung. Lieber Dr. Lelei, welcher langjährige Sachverhalt, muss man sagen, liegt denn den beiden Urteilen des LAG München vom 16.04. und vom 4.06.2025 zugrunde?
Ich denke, langjährig ist genau die richtige Einordnung. Die ganze Sache hatte sich ja entwickelt aus dem Jahr 2018 heraus und dann war das ja im Gastronomie-Milieu, Gastronomiegewerbe spielte das Minijob, ein Kellner, der dort tätig war. Und dann fand ich das auch richtig, Herr Krabbel, was Sie sagten, das ist teilweise sensationell und teilweise eben aber auch nicht sensationell der Fall. Es sind ein paar klassische Konstellationen drin, die wir auch in der Beratungspraxis immer wieder interessanterweise häufig in der Gastronomie erlebt haben, denn zum Beispiel Jurastudenten, die dann klagen und einen Betriebsrat gründen wollen und das auch erfolgreich tun, hier ja nicht, aber zumindest das versuchen, das ist gar nicht so selten in der Gastronomie und ist, glaube ich, schon so ein gewisses Muster, was da wiederkommt. Ja, was kam dann als nächstes? Der Betriebsrat, der wurde von der Arbeitgeberin oder der Wunsch nach dem Betriebsrat wurde von der Arbeitgeberin, das passiert ja auch nicht selten, nicht gerne gesehen. Und man tat dann sehr viel, um das im Ergebnis auch ja wohl erfolgreich zu verhindern, die Betriebsratsgründung. Da gab es dann sowas wie, dass der aus der WhatsApp-Gruppe entfernt wurde, der Kläger, dass er versetzt wurde zur Küchenarbeit. Und dann ganz am Ende, in Anführungszeichen am Ende, die fristlose Kündigung und die fristlose Kündigung, die führte dann zu dem Kündigungsschutzverfahren, was dann beim Arbeitsgericht München startete und dann beim LAG endete. Und da ist auch schon die erste spektakuläre Einzelheit. 36 Klageeinträge hatte der da gestellt. Ich kann sagen, in meiner vielenjährigen Praxis bei den Arbeitsgerichten, das sieht man wirklich ganz, ganz selten.
Naja, ein Jurastudent muss ja auch noch ein bisschen üben. Im Raum stehen ja die 100.000 Euro, die erstmal spektakulär klingen, die dem Kläger zugesprochen wurden. Und zunächst, wenn man die ganze Sache sich betrachtet, in Anbetracht des Jobs, klingt das erstmal viel. Und wenn wir die Langjährigkeit betrachten, vielleicht eher nicht so, aber darauf gehen wir ja gleich ein. Wie setzt sich denn diese Summe zusammen? Also fangen wir an beim Gläsergeld, den Waschkosten und den vergünstigten Spesen.
Ja, das ist genau die richtige Ausgangslage, denn der Betrag ist ja, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, eine Addition verschiedenster, ganz unterschiedlicher Posten auch. Einmal der Verdienstausfall und der Annahmeverzug. Das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja, das ist ein Klassiker im Kündigungsschutzverfahren. Hier etwas interessante Konstellation, denn da ging es ja auch darum, inwieweit der Kläger hätte eingeteilt werden müssen zu Diensten und gemäß einem Dienstplan. Und da hat das Arbeitsgericht beziehungsweise dann ja auch das Landesarbeitsgericht aus meiner Sicht zu Recht und auch nicht überraschend geurteilt, dass das alles unter dem großen Überschrift läuft, Annahmeverzug. Dann kommen aber so andere Sachen dazu, die sind Gastronomie, will ich mal sagen, nicht untypisch, aber doch untypisch für normale, in Anführungszeichen normale Kündigungsschutzverfahren, nämlich sowas wie ein Gläsergeld. Da wurde also pauschal immer 2 Euro pro Schicht wurden dem abgezogen für eventuell Ausrufezeichen, zerbrochene Gläser. Ich meine, dass sowas unzulässig ist in dieser Pauschalität und auch den Grundsätzen der Arbeitnehmerhaftung widerspricht, das ist auch klar. Und dann gibt es aber andere Sachen, sowas wie Wäschegeld wurde da dem abgezogen, Reinigungskosten für Dienstkleidung. Das ist auch ein Thema, was immer wieder kommt, aber auch da wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer, das sind ja Arbeitsmittel, nicht? Und das kann man natürlich auch nicht im Ergebnis seinen Arbeitnehmern auflasten. Das ist ja auch richtig. Und dann allerdings auch sowas wie vergünstigte Speisen und Getränke. Das ist ein Sachbezug aus Sicht des LAG gewesen. Übrigens auch sehr, sehr typisch in der Gastronomie, dass das als in Anführungszeichen Gehaltsbestandteil gesehen wird. Und je nachdem, wo man arbeitet, kann das ja auch wirklich Geld wert sein, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man da zum Beispiel immer nach Feierabend ein hochwertiges Steak oder dergleichen isst. Also diese Zusammensetzung auch mit Trinkgeldern, das summiert sich dann zu dieser sehr, sehr hohen Summe, die ausgeholt hat.
Ich habe da mal eine unjuristische Frage zum Gläsergeld und zu den Waschkosten. Ich stelle mir jetzt vor, gerade in der Gastronomie scheint das ja üblich zu sein, warum setze ich als Arbeitgeber dann nicht einfach den Lohn entsprechend ein bisschen niedriger an und spare mir diesen Umweg, der ja nur zu Streit führt?
Ja, richtig, das fragt man sich dann immer wieder. Die Frage ist auch nicht so einfach zu beantworten. Also ein Teil der Antwort ist sicherlich der Mindestlohn und der zweite Teil der Antwort ist, dass ich ja auch, jetzt fand ein bisschen wie lehne ich mich aus dem Fenster. Ich will jetzt nicht als Feind der Gastronomie dastehen hier, bitte. Ich bin nämlich ein Freund der Gastronomie an sich. Aber das ist auch natürlich ja eine Frage ist, wie attraktiv mache ich meinen Arbeitsplatz? Ja, beziehungsweise wie attraktiv ist die Vergütung denn dann noch? Und da gibt es dann diese Dinge, wo man so ein bisschen in Anführungszeichen schummelt. Ich will jetzt keine böse Parallele ziehen, aber wenn man sich mal anschaut über die, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, diese Missstände, die es in der Fleischindustrie gegeben hat vor einiger Zeit, da sind auch immer diese Sachen aufgetaucht, wo den Leuten auf einmal gesagt wurde, naja, du musst hier deine Unterkunft selber bezahlen und so weiter und so weiter. Mir ist klar, das sind auch rechtlich nochmal andere Fälle, aber letztendlich ist es immer so das gleiche Bestreben der Arbeitgeberseite, das Ganze erstmal attraktiv erscheinen zu lassen und dann durch die Hintertür dann doch immer wieder was rauszuholen.
Was hat es denn mit dem Annahmeverzugslohn auf sich? Vielleicht einmal ganz grundsätzlich und kurz erklärt und dann hier am Fall.
Ja, der Annahmeverzug ist ein Klassiker, der immer wieder kommt in den Kündigungsschutzverfahren, kurz erklärt, Paragraph 615 BGB, da steht es drin, da kann man es nachlesen, wenn Arbeitnehmer Kündigungsschutzverfahren führen und nach Ablauf der Kündigungsfrist das Verfahren weiterläuft und dann irgendwann in der Zukunft gewonnen wird von der Arbeitnehmerseite, dann sagt die Rechtsprechung, seit sehr, sehr langer Zeit muss nachgezahlt werden, der nicht gezahlte Lohn, der also in Annahmeverzug geratene Lohn, das kann je nach Dauer des Prozesses ziemlich heftig werden, war es hier ja auch. Das ist also soweit noch die klassische Konstellation. Und hier ein bisschen die Besonderheit, dass das LAG sagt, naja, hier ist etwas ja im Schwange mit den Dienstplänen. Da wird also ja nach Dienstplänen auch natürlich ganz typisch für die Gastronomie eingeteilt. Und deswegen ist das explizite Angebot der Arbeitsleistung entbehrlich. Ist übrigens in vielen Kündigungsschutzverfahren auch so. Aber da hat man sozusagen diese Besonderheit des Betriebes, Stichwort Dienstplaneinteilung nochmal zu Lasten der Beklagten, der Arbeitgeberin berücksichtigt.
Dann würde ich ganz gerne nochmal einen Blick auf das ausgebliebene Trinkgeld werfen. Da gab es ja auch einen Ersatz. Wie lautet hier die Begründung?
Ich denke, die Begründung ist sehr, sehr lebensnah. Da sagt man ja, dass das ein entgangener Gewinn wäre. Paragraph 252 BGB wird da rangezogen. Warum ist das aus meiner Sicht lebensnah in der Gastronomie? Deswegen, aber auch das wird unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht überraschen, das Trinkgeld ist ein ganz großer und man kann wirklich sagen fest eingeplanter, in Anführungszeichen, Gehaltsbestandteil in der Gastronomie. Und zwar nicht nur im Service, sondern eben auch in den, in Anführungszeichen, zurückgelegenen Bereichen, also was wie Küche und so weiter, die bekommen regelmäßig ja auch, da gibt es solche Poolsysteme, dann auch einen Teil des Trinkgeldes, das kann viel sein, das ist eingeplant. Und das ist ja auch eben berücksichtigt worden als Einkommensbestandteil, liest sich erstmal etwas ungewöhnlich. Wie gesagt, wenn man in diesen Gastronomiebereichen sich ein bisschen bewegt, dann weiß man, dass das sehr, sehr lebensnah ist, weil es eben ein wichtiger, in Anführungszeichen, Einkommens- oder Entgeltbestandteil einfach ist in solchen Konstellationen.
Bei näherer Betrachtung auch nicht ganz ungewöhnlich, aber dann doch irgendwie besonders in diesem Fall, ist die Tatsache, dass es zu einer Durchgriffshaftung auf den Geschäftsführer kam. Wie ist hier die Rechtslage ganz allgemein vielleicht zunächst und in unserem Fall?
Ja, das ist richtig. Das ist wirklich hier auch nochmal ungewöhnlich, deswegen, weil es hier tatsächlich auch vom LAG so durchgezogen wurde. Die Grundkonstellation ist ja die, wir hatten es ja hier mit einer GmbH, also einer Gesellschaft beschränkter Haftung zu tun und da ist es ganz klar geregelt im GmbH-Gesetz, dass die Haftung eben begrenzt ist der Gesellschaft auf das Gesellschaftsvermögen bzw. das Kapital. Deswegen habe ich ja eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und nur in Ausnahmefällen gibt es eine Durchgriffshaftung, zum Beispiel auf den Geschäftsführer oder auch auf Gesellschafter. Das ist auch denkbar. Das sind aber wirklich Ausnahmefälle. Ich würde mich wieder hier, Herr Krabel, aus dem Fenster lehnen und würde sagen, hier hat das Landesarbeitsgericht möglicherweise vom Ergebnis her gedacht. Denn wenn man sich den Fall nochmal anschaut, dann ist die Arbeitgeberin ja auf einmal insolvent geworden. Ich lehne mich weiter aus dem Fenster und sage, möglicherweise war das eine gesteuerte Insolvenz. Man wollte sich also eventueller Zahlungspflichten durch die Insolvenz entziehen. Das sieht man in dem Urteil auch. Da wird dann ja ständig der Insolvenzverwalter mitverklagt. Und hier hat möglicherweise, bisschen Spekulation von mir, möglicherweise das LAG in die Richtung gedacht und hat gesagt, hört mal zu, so lasse ich euch nicht davonkommen, in die Insolvenz flüchten. Und deswegen gehen wir jetzt hier mit der Durchgriffshaftung vor. Ich bin mir nicht sicher, ob das so halten würde. Die Begründung lässt sich erstmal hören. Das ist aber meine spekulative Erklärung des Ganzen, dass hier das LAG also praktisch diese Türe zumauern wollte, mit der man da eventuell flüchten wollte.
Ja, dann hätte der Jurastudent auch ganze Arbeit geleistet, wenn dem so wäre. Jetzt wird es spannend. Das Gericht hat die Beklagte zur Abgabe einer schriftlichen Entschuldigung verurteilt. Also hier geht es nicht ums Monetäre, sondern um vielleicht was Unangenehmes. Was ist hier die Grundlage und wie wurde das Ganze begründet? Könnten wir das in Zukunft vielleicht öfter lesen, da irgendwelche Ansätze?
Ja, das ist meiner Meinung nach wirklich eine große Neuigkeit. Sowas hat es aus meiner Sicht, ich habe mich auch nochmal so ein bisschen umgeschaut in der Rechtsprechung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, noch nicht gegeben, absolut unüblich. In anderen Rechtsordnungen kommt das häufiger mal vor. Bei uns ist das bisher noch nie gewesen. Häufig ja auch deswegen, weil gesagt wurde, naja gut, was ist es letztendlich, was heißt es? Interessanterweise wird es trotzdem immer wieder auch von Klägern gefordert. Ich merke das auch in der Mandatsarbeit immer wieder, dass gesagt wird, man möchte doch jetzt bitte, dass sich da jemand entschuldigt. Also offensichtlich hat das schon einen Wert bei den Rechtssuchenden, um das mal so zu sagen. Und hier ist es jetzt tatsächlich auch ausgeurteilt worden. Da hat man sich auf so eine bestimmte Formulierung bezogen, die der Kläger da aus einem Schriftsatz rausgesucht hatte. Jung, kinderlos, Teilzeit, nicht auf Ankommen eingewiesen. Also diskriminierende Argumente. Das ist ungewöhnlich, dass man hier also dann mit der Sanktion, in Anführungszeichen Entschuldigung, gearbeitet hat. Prozessual ein kleiner Spoiler vielleicht. Das ist ein Teil des Urteils. Es sind ja mehrere Urteilsteile. Ein Teil des Urteils ist ein sogenanntes Versäumnisurteil. Das heißt also, hier hat das Gericht das gar nicht begründen müssen, weil eben die beklagte Partei offensichtlich in der Berufungsverhandlung nicht mehr aufgetreten ist. Das heißt, da wurde dann nach dem Klageantrag entschieden, ohne weitere Begründung des Gerichts. Also einfach für das Gericht. Aber trotzdem, letztendlich haben die schon natürlich gesagt, da ist irgendwo was dran. Ich persönlich habe Zweifel, ob sich sowas durchsetzen wird, weil das meiner Meinung nach doch schon sehr stark auch in dieser Einzelfallentscheidung drinsteckte, die ja vor Extremen, kann man ja fast gar nicht anders sagen, nur so strotzt.
Ansonsten müssten Sie vielleicht mal die Seiten wechseln und das einmal durchziehen und ein bisschen Rechtsgeschichte schreiben. Am Rande wurde ja noch über den Urlaubsanspruch und dessen Nichtverfall entschieden. Das hatte hier in Summe doch erhebliche Auswirkungen, wie so oft. Können Sie da vielleicht noch kurz etwas zu sagen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr Krabbel. Ich bin dankbar, dass Sie das ansprechen, weil das wird auch gerade auf Unternehmensseite immer wieder unterschätzt. Ich habe das, darf ich sagen, gestern noch vor Gericht erlebt. Da haben wir Gott sei Dank das noch gerade biegen können. Aber viele Arbeitgeber, viele Unternehmen unterschätzen eben diese Rechtsprechung und vor allen Dingen diese sogenannten Mitwirkungsobliegenheiten, die ja auch nach der EuGH-Rechtsprechung die Arbeitgeber treffen, damit eben Urlaub ordnungsgemäß genommen wird und auch der Urlaubsanspruch verbraucht wird. Und wenn das nicht passiert, dann kommt man genau in diese Situation, die ja hier eben war, wo man eben Urlaubsansprüche, die sich summieren, und das ist ja wirklich bares Geld, am Ende des Arbeitsverhältnisses dann finanziell abgelten muss. Also da ist etwas, wo ich wirklich nur an alle Personaler und Personalerinnen nochmal appellieren kann, wenn sie da in irgendeiner Weise glauben, dass sie vielleicht nicht ganz hundertprozentig aktuell aufgestellt sind, gucken sie sich das nochmal an, weil da kann es immer wieder böses Erwachen geben und viele gut aufgestellte Kläger, Anwälte bringen das natürlich, weil sie ganz genau wissen, dass das etwas finanziell sehr Wertvolles ist und von vielen oder einigen Unternehmen nach wie vor übersehen wird.
Und als hätten wir es geahnt, wir haben da natürlich was vorbereitet. In der aktuellen AUA 925, die ich glaube gerade erschienen ist, haben wir einen kleinen Beitrag, ein Interview zum Thema Basics im Urlaubsrecht. Da könnte man zumindest nochmal den Einstieg wagen und wenn da noch Fragen offen sind, sich vertiefend mit beschäftigen. Hier in diesem Fall, den wir gerade besprechen, der ist ja sehr ungewöhnlich, zumindest was so das Gebaren der Beteiligten angeht. Und da würde ich gerne wissen, welche Fehler wurden denn auf Seiten des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin gemacht? Ist so etwas branchenbezogen des Öfteren zu beobachten? Also Sie hatten schon angedeutet, dass es in den verschiedenen Branchen verschiedene Gepflogenheiten gibt. Kann man da vielleicht irgendwas in die Richtung festmachen?
Ich würde sagen, Herr Krabbel, man könnte die Frage fast anders stellen. Man könnte nämlich fragen, was haben die hier auf Arbeitgeberseite überhaupt richtig gemacht? Und das fällt mir schon schwer, das zu beantworten, weil ich glaube, ich bin der Meinung, ich bin es aber nochmal durchgegangen, als wir heute den Podcast hier vorbereitet haben. Ich glaube, fast gar nichts haben die richtig gemacht. Da wurde nicht abgemahnt vor der Kündigung. Da wurde systematisch der Betriebsrat als Initiator oder der Gründer der Initiative zum Betriebsrat schikaniert. Da wurden diese Lohnabzüge gemacht, nicht? Stichwort Gläsergeld und so weiter und so weiter. Also das ist alles, wo man so denkt, das ist also wie aus dem Lehrbuch des Nicht-so-Machens, nicht? Also meine Mutter sagte vorher immer, jeder kann zumindest ja noch als schlechtes Beispiel dienen. Und das tun die hier aus meiner Sicht eben schon, weil da tatsächlich diese ganzen Dinge falsch gemacht worden sind. Vielleicht auch dadurch dann hinterher diese Reaktion des LAG ausgelöst. Und dann kann man auch wohl noch so sagen, und auch da will ich wieder betonen, ich bin kein Feind der Gastronomie, aber die Gastronomie ist ein sehr, sehr hemdsärmeliges Gewerbe nach wie vor. Die wird auch ja so gesehen, übrigens auch von vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die gerade deswegen dort arbeiten. Das muss man ja auch mal sehen, nicht? Viel Flexibilität und so weiter und so weiter. Auch hohe Verdienstmöglichkeiten, wenn es gut läuft, Stichwort Oktoberfest und solche Dinge. Aber eben auch solches Gebaren von Unternehmen, wo man sagen muss, das ist schon schwierig, ja, und dann eben auch schwierig in dem Sinne mit einem kaum vorhandenen Unrechtsbewusstsein, was einem dann selber auf die Füße fällt, weil man da überhaupt nicht sieht, worauf man sich rechtlich dann einlässt. Also ich will nicht sagen, dass das für die Gastronomie typisch ist, aber die Gastronomie ist hemdsärmlich und da spielt die Musik, um mal in dem schiefen Bild zu bleiben, häufig eben anders als zum Beispiel im IT-Gewerbe oder in der Versicherungswirtschaft und so weiter und so weiter.
Ja, und insofern auch vielleicht die letztlich Besonderheit dieses Falls. Deshalb würde ich gerne zum Abschluss nochmal das Ganze oder ein abstraktes Problem den Tisch holen. Kommen wir dazu, was der Betriebsrat ja letztlich tun durfte oder nicht tun durfte, weil er gar nicht zum Entstehen gelangt ist, also der Behinderung der Gründung eines solchen Gremiums. Wie heikel ist ein solches Verhalten für den Arbeitgeber?
Das ist eben sehr heikel, weil unser Betriebsverfassungsgesetz ja bis hin zu Straftatbeständen geht. Das kann man nachlesen in den Paragraphen 119 BetrVG, Straftaten gegen die Betriebsverfassungsorgane und ihre Mitglieder, unter anderem eben auch die Wahl eines Betriebsrates wird da strafrechtlich abgesichert. Und das ist hier eben die strafrechtliche Komponente des Ganzen. Ironischerweise ist es ja zu der Betriebsratsgründung dann überhaupt nicht mehr gekommen. Also in diesem Sinne war die Arbeitgeberin ja dann sogar in Anführungszeichen erfolgreich mit dem ganzen Misserfolg, was dann hinterher eben kam. Und das ist eben auch etwas, was unterschätzt wird. Wir haben ja hier auch im Podcast schon gesprochen über Alternativen zu Betriebsräten. Und da gibt es ja mittlerweile aus meiner Sicht auch überzeugende Konzepte. Aber die beruhen natürlich nicht auf der Behinderung von Betriebsratsgründungen, sondern die beruhen darauf, dass man tragfähige, überzeugende Konzepte hat und seine Belegschaft überzeugt. Nicht? Das ist also die Macht des Wortes und nicht die Macht der Betriebsratsunterdrücker und so weiter, die da eine Rolle spielen sollte.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lennert, für die Besprechung dieses ungewöhnlichen Falls, der dann doch gar nicht so ungewöhnlich daherkommt. Herzlichen Dank, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiter Bindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.